Projekt war das. Henry, der Titel.
WDR 5, Westblick. Aktuelle Reportagen, Berichte und Interviews über das, was NRW bewegt. Heute mit Beate Kowalik.
Wir wissen ja schon länger, dass immer weniger Mietwohnungen öffentlich gefördert werden. Aber im vergangenen Jahr, da gab es einen richtig starken Einbruch. Für nur knapp 4.000 neu zu bauende Mietwohnungen wurden Fördermittel in ganz NRW bewilligt. Das ist ein Viertel weniger als im Jahr davor. Und die Tendenz für dieses Jahr, die sieht nicht viel besser aus. Was sind die Ursachen und welche Konsequenzen zieht Ina Scharrenbach als Landesbauministerin? Die Antwort gibt's gleich.
Westblick, das Landesmagazin. Heute ab 17 Uhr. Informationen, Perspektiven, Hintergründe. WDR 5.
Ganz genau. Und zwar WDR 5 Quarks jetzt um 15.51 Uhr gleich. Und wir haben auch noch ein paar Antworten für Sie und Fragen auch. Die Klimakrise, die ist ja eine große Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Aber das bedeutet nicht einfach, dass die Extremwetter größer werden und wir halt gucken müssen, wie wir uns in Sicherheit bringen. Im Schatten der Klimakrise wächst eine Biodiversitätskrise, die man in Fachkreisen als das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte bezeichnet. 1 Million Arten könnten in den kommenden Jahrzehnten aussterben. Auch um die Schmetterlinge steht es gar nicht gut, wie ein Forschungsteam aus Baden-Württemberg herausgefunden hat. Und meine Kollegin Tanja Busse weiß darüber mehr. Frau Busse, diese aktuelle Forschung betrifft vor allem die Nachtfalter. Wie ist denn deren Situation?
Also die ForscherInnen haben herausgefunden, dass die Anzahl der Nachtfalter insgesamt, also wie viele Nachtfalter tatsächlich unterwegs sind, jetzt erstmal egal welche Arten, dass die Zahl insgesamt um 25% zurückgegangen ist. Also dass es in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger Arten geworden sind, deutlich weniger Nachtfalter geworden sind und dass eine ganze Reihe Arten auch verschwunden sind. Es sind einige neue Arten dazugekommen, die sind wärmeliebende Arten, die früher im Mittelmeer gewesen sind. Die haben gedacht, oh, mit dem Klimawandel ziehen wir nach Norden, da passt das jetzt für uns. Aber das darf nicht davon ablenken, dass es insgesamt immer weniger Nachtfalter werden. Und jetzt kann man denken, naja gut, ob da nun 10 oder 7 rumfliegen, ist egal. Aber diese Nachtfalter sind ja natürlich auch Futter für die Vögel, für kleine Säugetiere. Mhm. Also brauchen wir die auch als Futter in der Nahrungskette, in den Nahrungsnetzen. Und vor allen Dingen, was die Forscher herausgefunden haben, ist, dass in den Naturschutzgebieten sich viel geändert hat, aber dass in den Agrarlandschaften, also auf den intensiv bewirtschafteten Äckern und Wiesen, dass da einfach keine Biodiversität mehr ist, dass es da nur noch ganz wenige Arten gibt und diese ganze Vielfalt von vielen verschiedenen Nachtfaltern, dass die sowieso nur noch in vereinzelten Schutzgebieten lebt. Und das ist ja total dramatisch, denn die sind ja so vereinzelt, dass das quasi kleine winzige Inseln in einer großen Landschaft sind, in der sie aber gar nicht mehr leben können.
Wie geht man vor, um herauszufinden, wie viele Nachtfalter es wo gibt? Es ist ja schon eine große Fläche, die man da scannen muss.
Ja, das ist total interessant. Ich war mal bei einem sogenannten Nachtfang dabei und konnte mir das mal anschauen. Man muss ja, wenn man tagsüber Insekten zählen will, dann kann man die ja in so Fallen anlocken mit weißen Tüchern, dann fliegen die da rein. Und nachts macht man quasi einen Trick, weil man nicht so viel sieht. Man stellt eine Art riesige Taschenlampe auf und umgibt die mit so einem weißen, durchsichtigen Tuch. Und dieses Licht zieht die Nachtfalter an und die fliegen dann alle an diesen Nachtfang, an das Tuch eben. Und dann kann der Forscher quasi mit der Lupe drauf gucken und sagen, ah, okay, das ist jetzt der Augsburger Bär oder das ist die Grüneule oder der Mönch und kann die dann eben bestimmen. Und das klingt jetzt ganz einfach, aber man denkt ja, man fährt dann vielleicht einmal im Jahr, im Sommer, im Juli hin und zählt die Nachtfalter, aber die fliegen alle zu ganz unterschiedlichen Zeiten im Jahr. Das heißt, man muss viele Male losfliegen, um zu gucken, welcher Schmetterling, welcher Nachtfalter nun wirklich im Stadium eben als eigentlicher Schmetterling, nicht mehr als Raupe und Puppe ist. Und dann hat man oft nur ein paar Wochen Zeit, um die alle abzugreifen. Das heißt, das sind richtig, richtig viele Fahrten an viele verschiedene Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg.
Mhm. Ein hoher Forschungsaufwand, verstehe ich. Vor einigen Jahren hatten ja Krefelder Insektenforscher schon mal für sehr aufschreckende Nachrichten gesorgt, bezogen auf den Insektenschwund insgesamt. Ist das jetzt im Grunde die Fortsetzung davon oder eine weitere Bestätigung?
Ja, naja, es gab so Stimmen, die gesagt haben, ja, damals haben die Krefelder Forscher ja gesagt, 75% Rückgang in den letzten 30 Jahren und jetzt sprechen die Nachtfalterzähler nur von 25%, dann ist ja alles gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man denkt, ach, dann ist es nicht ganz so schlimm, sind bei den Nachtfaltern nicht so viele ausgestorben, verschwunden und weniger geworden. Davon darf man sich nicht täuschen lassen, denn diese enormen Rückwärtstrends bedeuten ja auch, dass das quasi in den ganzen Ökosystemen diese Tiere fehlen, nicht mehr da sind, der Rückgang weiter da ist und dass wir eben auch in den Gebieten, und das ist ja fast die Hälfte der Fläche Deutschlands, wo Landwirtschaft gemacht wird, dass wir da diese ganze Vielfalt nicht erhalten können.
Was ist denn jetzt wichtig, um Schmetterlingen wieder einen Lebensraum zu schaffen, einen Überlebensraum ja erstmal?
Ja, ich glaube, das Wort Überlebensraum, das passt da ganz gut, denn es geht wirklich um vielfältige Lebensräume. Wenn man in diesen Studien über die Nachtfalterfauna nachschaut und Bilder sieht, wo die letzten Bestände dieser großen Vielfalt eben noch zu finden sind in Baden-Württemberg, dann sieht man, das sind so ganz vielfältige Landschaften. Das ist nicht nur ein riesiges Feld oder nur ein finsterer Fichtenforst, sondern das sind so Landschaften, in denen Bäume, Büsche, Gräser, Steinbrüche alle durcheinander sozusagen vermischt sind. Und das wäre eine Landschaft, die eigentlich Nachtfalter, aber genauso auch wie viele Vogelarten, wie ganz viele andere Insekten, ganz viele Säugetiere brauchen. Also es bräuchte wieder eine große Vielfalt in der Landschaft. Wir brauchen im Prinzip andere Landschaften, die Vielfalt wieder zulassen.
Blühende Landschaften. Warum verschwinden Schmetterlinge? Was bedeutet das und wie können wir darauf reagieren? Erste Eindrücke dazu hat Tanja Busse gegeben. Dankeschön dafür und wir wollen das Thema gern vertiefen am kommenden Montag.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Der Schmetterlingsexperte Dr. Robert Trusch wird am Montagnachmittag zu Gast sein hier bei WDR 5 Quarks und dann berichten, was er in seiner langjährigen Forschung an Veränderungen beobachtet hat. Und mit ihm zusammen lassen sich dann auch nochmal Ideen diskutieren, wie wir Schmetterlingen das Überleben möglich machen, im Großen und im Kleinen. Wenn Sie Fragen haben an unseren Experten oder wenn Sie sich aktiv für Schmetterlinge, für die Artenvielfalt einsetzen, erzählen Sie gern davon. Unter 0800 5678 554 ist jetzt nämlich schon der Quarks Anrufbeantworter geschaltet. 0800 5678 554 oder mailen Sie an quarks@wdr.de. Jumbo-Jets werden ja nicht mehr gebaut. Das wurde vorige Woche bekannt. Und damit ist der zweite Großraumflieger bald weg vom Himmel. Der A380 wird ja auch schon nicht mehr gebaut. Am Himmel sind schon noch ein paar. Aber die Frage, die sich anschließt daran, dass die beiden nicht mehr gebaut werden, ist: Ist das jetzt eine gute Nachricht fürs Klima oder eher gar nicht? Das klären wir gleich bei Quarks nach WDR aktuell. Thank you.
16 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christoph Hoffmann. Guten Tag. In Nordrhein-Westfalen ist der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau buchstäblich eingebrochen. Nach Angaben von Bauministerin Scharrenbach betrug das -24%. Nadja Baschek, WDR-Landespolitik, woran liegt das?
Bauministerin Ina Scharrenbach hat die Herausforderungen betont, die die Wohnungswirtschaft gerade belasten. Für viele Wohnungsunternehmen lohne es sich derzeit nicht, neue Wohnungen zu bauen, etwa wegen bundespolitischer Vorgaben und auch wegen der Inflation, hoher Baukosten und dem Handwerkermangel. Insgesamt seien letztes Jahr etwa 7.900 mietpreisgebundene Wohnungen an den Start gebracht worden, bei einer Förderung von rund 1,1 Milliarden Euro. Das sei der zweithöchste Wert in der Geschichte des Landes. Gleichzeitig sinkt der Bestand.
Der Bundesrat hat ein Gesetz gestoppt, das sogenannte Whistleblower besser schützen soll. Also Menschen, die Missstände in Behörden oder Unternehmen aufdecken. Das Gesetz geht zurück auf eine Vorgabe der EU und hätte eigentlich schon vor über einem Jahr verabschiedet werden sollen. Sandra Wahle, WDR aktuell.
Werden in einem Unternehmen Missstände aufgedeckt? Dann häufig, weil ein Mitarbeiter sich traut, das öffentlich zu sagen. Die Folgen für den Einzelnen können aber groß sein, zum Beispiel eine Kündigung oder Mobbing. Die EU wollte das verhindern. Sie hatte von den Mitgliedsländern verlangt, Whistleblower zu schützen. Bis Ende 2021 sollte es in allen Staaten entsprechende Gesetze geben. Deutschland hat das nicht geschafft, weil sich die alte Bundesregierung nicht auf ein Gesetz einigen konnte. Die CDU sagt, dass das hohe Kosten und mehr Bürokratie für die Unternehmen bedeuten würde. Das Whistleblower-Gesetz wird jetzt wohl in den Vermittlungsausschuss gehen.
Weitere Meldungen im Überblick. In Düsseldorf, Neuss und dem Kreis Mettmann funktionieren das Telefonnetz und damit viele Notrufnummern nicht. Grund ist, dass ein Bagger auf der Düsseldorfer Köhe mehrere Glasfaserkabel durchtrennt hat. Ein Telekom-Sprecher sagte, die Behebung des Schadens werde wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Übergangszeit wurden Notfallmeldestellen eingerichtet, unter anderem in Schulen. Im Zusammenhang mit einer Serie von Autobränden in Hamm stehen 8 Jugendliche unter Verdacht. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um 7 junge Männer und eine Frau. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen. Die Verdächtigen sollen in den vergangenen Wochen 9-mal Autos in Hamm angezündet haben. Warum, ist noch nicht bekannt. Bei der Biathlon-WM in Oberhof hat Denise Hermann-Wick die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 34-Jährige aus Bayern schaffte 0 Fehler beim Schießen und lief außerdem am schnellsten. Platz 2 ging an die Schwedin Hanna Öberg vor ihrer Landsfrau Lynn Persson.
WDR aktuell aus der Region.
Für Kunden des Regionalverkehrs Münsterland sollen nächtliche Busfahrten jetzt sicherer werden. Damit reagiert das Unternehmen RVM auf Vandalismus, Bedrohung und Gewalt in seinen Bussen. Marco Poltronieri, WDR Münster, erklärt, wie mehr Sicherheit geschaffen werden soll.
Mit Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes. Das heißt, in den Nachtbussen werden ab sofort 2 Security-Teams mit jeweils 3 Mitarbeitern mitfahren. Immer Freitag und Samstagnacht in den Nachtbussen zu unterschiedlichen Zeiten und auf stark nachgefragten und viel benutzten Strecken. Und zwar überall im Münsterland. Nötig ist das jetzt geworden, weil es beispielsweise nicht nur aufgeschlitzte Sitzpolster gibt, also Sachbeschädigungen, sondern auch Übergriffe gegenüber anderen Fahrgästen und den Busfahrern.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: am Abend ist es meistens locker bewölkt und es bleibt überwiegend trocken. Nachts ziehen dann mehr Wolken auf und bei Temperaturen zwischen 5 und minus 1 Grad kann es etwas Nieselregen geben. Morgen dann dichte Wolken, kaum Sonne und etwas Sprühregen. Etwas Sonne gibt es dann nur im Rheinland. In Schleiden bis 5 Grad, in Dortmund 8 und in Rheine 9 Grad. Der Sonntag startet grau und teils mit Sprühregen. Im Verlauf lockert es auf, dazu 7 bis 11 Grad. Auch am Montag und Dienstag geht es bewölkt los. Ab dem Mittag scheint immer öfter die Sonne, bei dann 8 bis 13 Grad. Die Zeit, es ist 16.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage: A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Solingen und Mettmann. Etwa eine Dreiviertelstunde plus 9 Kilometer Stau nach einem Unfall. Die Sperrung der A3 Oberhausen Richtung Frankfurt zwischen Dreikheimer und Königsforst ist von der Polizei vor wenigen Minuten aufgehoben worden. 2 Fahrstreifen sind wieder frei. Aktuell 15 Kilometer Stau ab dem Kreuz Leverkusen. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Kreuz Köln Süd und Dreikheimer. 20 Minuten plus in etwa 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten auf der A3. Die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist zwischen Dissen-Bad Rothenfelde und Dissen-Süd wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau ab Borkelo. und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord eine Dreiviertelstunde plus 3 Kilometer Stau vor der Sperrung. Auch die Ausweichstrecken sind überlastet.
WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Maria Backer.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich eröffne mit einem Klischee. Ich vermute, Sie kennen solche Gesichter. In Filmen haben Sie meist eine dicke Hornbrille auf der Nase. Sie sehen gleichzeitig super intelligent und einen Tick verstrahlt aus. Kennen Sie, oder?
Was in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist, ist der Mad Genius Stereotyp, also auf Deutsch das verrückte Genie. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil gegenüber von sehr hochintelligenten Menschen. Und das besagt, so kurz zusammengefasst, dass hohe Intelligenz einen Preis hat. Und der Preis ist die Gesundheit, beziehungsweise die geistige Gesundheit, aber auch die körperliche Gesundheit.
Ja, der Psychologe Jonathan Fries hat es da gerade auf den Punkt gebracht. Und er forscht dazu, ob es denn überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen extremer oder hoher Intelligenz und psychischen Störungen. Antworten darauf in dieser Stunde. Außerdem hören wir von künstlicher Intelligenz, die nun auch Phishing-Mails täuschend echt verfassen kann, was den Schutz nicht einfacher macht. Und als erstes geht es um Jumbo-Jets, die ja nicht mehr gebaut werden. Und die Frage, ob das eigentlich eine gute Nachricht fürs Klima ist. Vorige Woche kam die Meldung, die letzte Boeing 747 wird ausgeliefert, danach wird dieser Typ nicht mehr gebaut. Und 2021 gab es ja schon die Nachricht für den Airbus 380. Und da könnte man jetzt stutzen, denn ist es eigentlich, was Klimaschutz und Effizienz anbelangt, doch ganz sinnvoll, große Flugzeuge zu bauen, die mehr Menschen und mehr Fracht mitnehmen können und so pro Platz weniger CO2 produzieren. Ob die Rechnung so aufgeht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Fachkollegen Frank Grotelüschen. Herr Grotelüschen, lassen Sie uns vielleicht erstmal ein paar Daten sammeln, auch wenn die Riesenflieger nicht mehr produziert werden. Sie sind ja noch da. Wie viele gibt es noch und wie viele wurden überhaupt so gebaut?
Ja, der Jumbojet, zunächst mal, das war ja ein echter Dauerbrenner. Die ersten Maschinen gingen Ende der 60er Jahre in die Luft und das Modell wurde dann über 50 Jahre lang gebaut, eben bis zu diesem Jahr. Alles in allem hat Boeing im Laufe der Zeit 1573 Maschinen ausgeliefert. Das waren zum größten Teil Passagiermaschinen, aber auch Frachtflugzeuge und auch Regierungsmaschinen, wie die berühmte Air Force One für den amerikanischen Präsidenten. Die meisten dieser Flugzeuge sind aber mittlerweile ausgemustert. Also heute fliegen nur noch etwa 450, davon die meisten als Frachtflugzeuge. Als Passagiermaschinen sind nur noch etwa 100 Jumbos in der Luft, unter anderem bei der Lufthansa. Die ist so ziemlich die einzige prominente Fluggesellschaft, die noch auf den Jumbo setzt.
Nur noch 100 Jumbos, 747. Und wie sieht es beim Airbus 380 aus, also dem größten Passagierflugzeug, das ja auch hier bei uns gebaut wurde?
Ja, der wurde insgesamt nur 16 Jahre lang gebaut, und zwar von 2005 bis 2021. Und es wurden deutlich weniger Maschinen verkauft als erhofft, nämlich nur 251. Ursprünglich hatte Airbus mal auf vierstellige Verkaufszahlen spekuliert. Und im Moment ist da aber nur noch die Hälfte davon etwa in der Luft, die meisten für die Airline Emirates aus Dubai. Die andere Hälfte ist zum Großteil eingemottet, noch wegen Corona. Aber jetzt, wo die Passagierzahlen wieder steigen, da reaktivieren manche Fluggesellschaften den Riesenflieger wieder. Zum Beispiel die Lufthansa. Aber ein Teil der Maschinen, der ist endgültig außer Betrieb. Die werden jetzt als Ersatzteillager genutzt.
Also es sieht schon so aus, dass die Zeit der Riesenflieger vorbei ist. Aber woran liegt es denn eigentlich?
Ja, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Und zwar war die Branche lange davon ausgegangen, dass die Luftfahrt immer mehr über sogenannte Hubs läuft, über internationale Drehkreuze. Also man fliegt zuerst von seiner Heimatstadt zu einem Drehkreuz, zum Beispiel von Köln nach London. Dann bringt einen ein Riesenflieger zu einem anderen Drehkreuz, etwa nach New York. Und von dort aus fliegt man dann mit einer kleineren Maschine zu seinem eigentlichen Ziel, sagen wir New Orleans. Und bei diesem Konzept braucht es eben viele dieser Riesenflieger, wie den A380, die nämlich verbinden diese Drehkreuze miteinander.
Also das klingt, die Rechnung klingt in der Theorie plausibel, aber es scheint ja, dass sie praktisch nicht aufgegangen ist.
Ja, denn in den letzten 10 bis 15 Jahren ist der Trend dann doch in eine andere Richtung gegangen. Also gerade Geschäftsreisende und Vielflieger wünschen sich dann doch eher viele Direktverbindungen. Spart natürlich Zeit, da muss man sich nicht so viel umsteigen. Aber da braucht man eben nicht mehr so viele von diesen Riesenmaschinen. Die sind dann auf den allermeisten Strecken schlicht und einfach nicht ausgelastet, also nicht ausgebucht und werden dann natürlich unwirtschaftlich, was sie für die Airlines dann immer unattraktiver macht. Und verstärkt wurde dieser Trend dann auch noch durch einen anderen Faktor, nämlich eine neue Flugzeuggeneration.
Welcher Flieger macht den großen, also Jumbojet und A380 Konkurrenz?
Ja, die beiden Hersteller Airbus und Boeing, die haben sich mit der Zeit quasi selber Konkurrenz gemacht, und zwar durch Großraumflugzeuge wie zum Beispiel die Boeing 787 oder den Airbus A350. Die haben nicht mehr 4 Triebwerke wie der Jumbojet oder der A380, sondern nur noch 2 Triebwerke. Und in diese zweistrahligen Maschinen passen zwar weniger Passagiere als zum Beispiel in den A380, also größenordnungsmäßig 400 Leute statt 600, aber da 2 Triebwerke eben weniger Kerosin brauchen als 4 Triebwerke, ist unterm Strich der Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz bei diesen Maschinen oft geringer. Und das gilt insbesondere für die neueste Generation von diesen zweistrahligen Flugzeugen, eben die Boeing 787 und den Airbus A350. Beide sind erst seit etwa 10 Jahren auf dem Markt und eben deutlich sparsamer als Jumbo und A380 und auch als ältere zweistrahlige Flugzeugmodelle.
Wir nähern uns dem Kern der Frage, was es fürs Klima bedeutet. Was heißt das denn jetzt in Zahlen? Also wie viel weniger Sprit verbrauchen die neuen Maschinen?
Ja, also die Fluggesellschaft Qatar Airways hat das mal analysiert und auch Zahlen veröffentlicht. Die hat einen vollbesetzten vierstrahligen A380 verglichen mit einem ebenfalls vollbesetzten zweistrahligen A350. Ja, und dieser Vergleich fiel dann doch ziemlich klar aus. Und zwar verbrauchte der große A380 pro Sitzplatz rund 24% mehr als der nicht ganz so große A350, also fast ein Viertel mehr. Also das sind 2 Gründe, die zum Sterben der Riesenflugzeuge geführt haben. Ein doch recht hoher Kerosinverbrauch durch die 4 Triebwerke und eben eine mangelnde Auslastung auf den meisten Strecken. Und je weniger so ein Jumbojet zum Beispiel ausgelastet ist, umso höher ist eben der Spritverbrauch und der CO2-Ausstoß pro Sitzplatz.
Also das aktuelle Aus für Jumbojets und auch das für den Airbus 380 scheint fürs Klima erstmal eine gute Nachricht zu sein. Warum und wie sich das genau rechnet, hat Frank Rothelüschen skizziert. Dankeschön dafür.
Gerne.
WDR 5 Quarks ist hier. Wissenschaft und mehr.
I played so long, so long. From the hopes I let them roll, I waited too long, too long. Come open suddenly, say no.
I'll be there for you.
Nichols Backs, somalisch-kanadische Singer-Songwriterin. WDR 5 hier. Die Zahl der Toten in den Erdbebengebieten steigt mit jedem Tag und trotzdem konnten auch heute noch Lebende geborgen werden. Fast ein Wunder. Oft im Einsatz, um überhaupt zu den Menschen zu finden, Spürhunde. Wie genau aber läuft so ein Einsatz? Wozu sind Hunde in der Lage? Wie lang sind sie in der Lage, etwas zu erspüren? Was der Spürsinn von Hunden insgesamt leisten kann und unter welchen Bedingungen? Das ist ein Forschungsgebiet am Institut für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Professor Dr. Peter Kaul leitet das Institut und ich hatte vor unserer Sendung die Gelegenheit, ihn zu fragen, wie denn die Arbeit mit Hunden in einem Einsatzgebiet wie derzeit in der Türkei und Syrien aussieht.
Also die Hunde werden als Hundeteam in den betroffenen Gebieten eingesetzt. Das heißt, es ist immer der Hundeführer dabei mit seinem oder seinen Hunden. Es wird die Lage vor Ort betrachtet und dann wird entschieden, ob der Hund in einer Freisuche eben in die Personensuche oder in die Suche von verschütteten Personen eingesetzt werden kann.
Und was bedeutet Freisuche genau, dass er von der Leine gelassen wird?
Der Hund ist in der Regel nicht an der Leine, weil wenn man die Bilder im Fernsehen sieht, würde das ja bedeuten, dass der Hundeführer ja mit in die Stellen klettern müsste, die der Hund viel einfacher erreicht als der Mensch.
Und Mensch und Hund sind immer ein Team?
Mensch und Hund sind immer ein Team.
Wie lange können Hunde am Stück suchen?
Das hängt so ein bisschen von den Umgebungsbedingungen ab. Sicherlich die klimatischen Umgebungsbedingungen spielen eine Rolle. Also es ist schon ein Unterschied, ob man bei Temperaturen, wie wir sie im Moment haben, sucht. Da wird die Suche vielleicht ein bisschen länger sein. Aber wenn man 40 Grad draußen hätte, dann ist natürlich die körperliche Anforderung an den Hund deutlich größer. Wie lange der Hund selber suchen kann, hängt so ein bisschen davon ab, wie seine Kondition aussieht, was es für ein Hund ist und in welchem Gelände er auch suchen muss. Man kann sich auch vorstellen, wenn es also wirklich ein steiles Gelände ist, dann ist es auch da für den Hund sowohl von der Bewegung als natürlich auch von der Suche, die Nasensuche, deutlich anstrengender. Letztendlich entscheidet der Diensthundeführer.
Abgesehen von der Kondition und den Wärmebedingungen zum Beispiel für den Hund, wie lang kann denn eine Nase, so eine Hundenase, überhaupt eindeutig anschlagen?
Auch das kommt darauf an, was der Hund sucht und wie der Hund trainiert ist. Man kann im Prinzip sagen, je schwieriger die Nasensuche ist, desto mehr strengt sich der Hund an und desto mehr ist er im Prinzip auch belastet und umso kürzer wird die Suche sein. So eine generelle Aussage kann man dazu eigentlich nicht machen.
Welche Rolle spielen so zusätzliche Gerüche, die zum Beispiel durch zerstörte Gebäude, zerstörte Leitungen und so weiter in der Luft liegen?
Das versucht man eigentlich oder macht man eigentlich im Training, dass man das Training so gestaltet, dass der Geruch, den der Hund identifizieren soll, recht eindeutig ist, dass der Hund einfach auch in verschiedensten Umgebungsbedingungen differenzieren kann zwischen dem Geruch, den er suchen soll, und den Umgebungsgerüchen, die entsprechend da sind.
Und macht man irgendwas, um die Nase wieder zu neutralisieren oder so, dass es in der Pause dann wieder wirklich eine Erholung gibt für den Hund?
Man gibt dem Hund Pause, genau. Das ist eigentlich schon etwas, was auch sehr wichtig ist, dass der Hund die Ruhe hat, wieder runterzukommen. Also sowohl von den physischen Bedingungen, aber auch bezüglich der geistigen Bedingungen, dass er eben seine halbe Stunde Ruhe und Schlaf entsprechend auch in Ruhe durchführen kann, ohne dass man ihn weiter fordert.
Und wie werden die Hunde vorbereitet auf Einsätze, die ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können?
Also man fängt recht früh an, Hunde zu trainieren. Da kommt man im Prinzip auch schon direkt auf die Auswahl, wo man dann sieht, ob der Hund willens ist, solche Arbeit zu leisten. Das fängt sehr spielerisch an, indem man dem Hund einfach beibringt, dass er versteckte Personen aufsuchen soll. Und dann gibt es eben die Belohnung dafür, ob das das Spielzeug ist oder ein besonderes Leckerli. Und das trainiert man über eine relativ lange Zeit und kontinuierlich und macht damit die Trainingssituation immer schwieriger, so dass man halt auch in speziell vorbereitete Gelände gehen kann, in denen sich Menschen ähnlich wie in einem solchen Einsatzgebiet in sichere Begebenheiten verstecken können, was den Hund dann ein wenig mehr herausfordert. Also der Hund wird über das Training immer mehr gehärtet, so dass er dann einfach in der Lage ist, auch in einem Einsatzgebiet seiner Aufgabe nachzukommen, auch wenn er das Gebiet vorher nicht kennt.
Und ich habe mal gehört, die Hunde bekommen immer eine Belohnung, ob sie was finden oder nicht. Ist das richtig?
Also im Training wird üblicherweise dann belohnt, wenn der Hund richtig gearbeitet hat. Da weiß man natürlich, wo die Personen versteckt sind und ob der Hund sie gefunden hat. Etwas schwieriger ist das natürlich im Einsatzgebiet. Und ja, ich denke, in solchen Einsatzgebieten, wie wir sie jetzt im Moment haben, ist es schwierig, dem Hund immer wieder eine Belohnung zu geben, weil der Hund natürlich die Zeit, die er hat, dann entsprechend auch eine gewisse Fläche absuchen wird. Aber auch das schafft man im Training, dass man sozusagen nicht immer nur die Belohnung haben muss. Der Hund weiß dann einfach, was seine Arbeitsaufgabe ist.
Kann ein Hund eigentlich immer nur eine Aufgabe lösen? Also zum Beispiel finde Insekten, finde Menschen, finde Covid, denn sie arbeiten ja auch tatsächlich am Institut mit invasiven Arten, die gefunden werden sollen. Also wie sehr spezielle Aufgaben für die Hunde. Ist das dann sozusagen geblockt für eine Aufgabe oder ist das frei und offen?
Nein, man kann dem Hund mehrere Geruchsmuster beibringen, also was weiß ich, verschiedene Drogenstoffe, verschiedene Explosivstoffe oder verschiedene invasive Arten. Es kommt auch immer darauf an, wie der Hund ausgebildet ist, ob er langzeitkonditioniert ist auf diese Stoffe. Das heißt, ich wiederhole immer wieder das Auffinden von solchen Stoffen. Macht man in der Regel dann, wenn die Geruchsquellen sehr schwach sind und für den Hund sehr schwer zu finden sind, weil eben nicht viele Geruchsstoffe in die Luft gehen, die er aufnehmen kann. Etwas einfacher wird das sein bei solchen Dingen wie Personensuche, weil wir als Mensch sind eine sehr starke Geruchsquelle. Also die ist sozusagen vom Riechen her vom Hund nicht so sehr das Problem. Das Lokalisieren in unwegsamem Gelände ist eigentlich das Problem. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass ein Rettungshund oder ein Rettungsspürhund nicht dual auch noch auf die Explosivstoffsuche ausgebildet wird, weil die Anforderungen des Suchens einfach vollständig andere sind.
Mhm. Wann wird denn entschieden, dass Hunde überhaupt die richtige Maßnahme sind für ein Einsatzgebiet, wie jetzt auch zum Beispiel in der Türkei und in Syrien?
Also es gibt ja verschiedene Hilfsorganisationen, die diese Hundestaffeln entsprechend bereithalten. Ich würde mal sagen, bei einem solchen Fall, wie wir jetzt in der Türkei und in Syrien haben, ist von Anfang an klar, dass die Hunde in den Einsatz kommen, weil die Hunde sind im Prinzip der beste mobile Detektor, den wir haben. Die Mensch-Tier-Interaktion ist eigentlich sehr eng und man kriegt auch sehr schnell eine Anzeige des Hundes, wenn er denn eine Geruchsspur aufgenommen hat.
Spürhunde helfen derzeit in den Erdbebengebieten, Menschen zu finden. Wie die Tiere vorbereitet werden, was sie unter welchen Umständen leisten können, hat Professor Dr. Peter Kaul erläutert. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitsforschung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Danke für das Gespräch, Herr Kaul.
Gerne.
WDR 5 Quarks ist hier.
Everybody wants a piece of me, but why is nothing coming back? Somebody come and rescue me. I fear I'm gonna lose myself again. But I just wanna be free. 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 My plan, different shapes of boxes are prepared for us, empty promises filled with bad consequences. All they wanna do is silence us, they're trying to limit us. Today we're breaking free, you cannot take the soul from me. All they wanna do is silence us, they're trying to limit us. Today we're breaking free, I take the soul, but I just wanna be free. I take the soul, but I just wanna be free. I just wanna be free. I just wanna be free. All I wanna do is silence us. They try to limit us today. We're breaking.
get free. Yeah. You cannot take the soul from me. All I wanna do is silence all. You're trying to limit us. Yeah. Okay. I will never die. You can never take my freedom.
Jahre jung, aus Graz kommt der Fred Owusu, haben wir gerade gehört, mit Freedom. WDR 5 Quarks ist hier. Diese Menschen stehen im Ruf, etwas sonderbar zu sein, überdurchschnittlich begabt oder intelligent. Hier ist ein kleiner Tick, da eine Reizbarkeit, womöglich noch ein unkontrolliertes Zucken im Gesicht. Es lebe das Klischee. Aber gibt es dafür irgendeinen Beleg?
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
Kann ein Genie nur echt sein, wenn er oder sie ein kleines bisschen verrückt ist? Und verrückt ersetzen wir jetzt mal durch leidet an einer psychischen Störung. Es gibt Studien, die den Zusammenhang zwischen Intelligenz und psychischer Störung untersuchen, wenn es denn einen gibt. Und das wäre ja überhaupt erstmal zu klären. Mein Kollege Jochen Paulus hat die aktuelle Studienlage dazu durchgearbeitet und ein bisschen Filmsound ist auch noch eingeflossen.
Genial ist er schon, der Wissenschaftler Dr. Brown aus dem Film Zurück in die Zukunft, der in einen Sportwagen eine Zeitmaschine eingebaut hat. Aber Dr. Brown ist auch recht wunderlich, vielleicht sogar ein bisschen verrückt, wie viele Superschlaue in Büchern und Filmen. Sie entsprechen damit einer beliebten Vorstellung, sagt der Psychologe Jonathan Fries von der Universität Wien.
Was in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist, ist der Mad Genius-Stereotyp, also auf Deutsch das verrückte Genie. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil gegenüber sehr hochintelligenten Menschen und das besagt, so kurz zusammengefasst, dass hohe Intelligenz einen Preis hat und der Preis ist die Gesundheit bzw. die geistige Gesundheit, aber auch die körperliche Gesundheit.
Tatsächlich finden sich leicht Beispiele von hochbegabten Menschen, die psychisch krank waren. Der Mathematiker und Nobelpreisträger John Nash litt an Schizophrenie. Dem genialen Physiker Isaac Newton werden verschiedene Geisteskrankheiten zugeschrieben. Und der berühmte deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche landete mehrmals in einer Irrenanstalt, wie Psychiatrien damals hießen.
Der hat unheimlich gelitten unter verschiedenen körperlichen Erkrankungen, hat wohl verschiedenste psychische Erkrankungen auch gehabt, wie zum Beispiel Depression.
Sind das nur Einzelfälle oder haben hochbegabte Menschen tatsächlich öfter psychische Probleme? Jonathan Fries hat dazu eine Untersuchung gemacht. Deren Ergebnis scheint eine klare Antwort zu geben, allerdings nur auf den ersten Blick. Er arbeitete mit Mensa zusammen.
Wir haben in dieser Mensa-Gesellschaft, Mensa steht für Tisch, also es ist eine Gesellschaft für Menschen, die sehr intelligent sind und sich dann aber untereinander auch austauschen wollen. Das wird wahrscheinlich einer der Beweggründe sein, warum man in diese Gesellschaft geht. Haben unter Mitgliedern dieser Mensa-Gesellschaft in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Ungarn und in Großbritannien haben eine Umfrage gemacht, inwiefern sie an psychischen und körperlichen Erkrankungen leiden.
Gut 600 Mensa-Mitglieder machten mit. Aufgenommen wird dort nur, wer bei einem Intelligenztest einen IQ von mindestens 130 nachweist. Das schaffen nur 2% der Bevölkerung. Doch die Mitgliedschaft in diesem exklusiven Club scheint ihren Preis zu haben.
In Bezug auf Depression haben wir ungefähr das vierfache Risiko gefunden, für hochbegabte Menschen eben an Depressionen zu leiden und ungefähr das vierfache Risiko an Angststörungen zu leiden. Also es war sehr, sehr deutlich erhöht im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung.
Eine Untersuchung mit knapp 4000 US-amerikanischen Mensa-Mitgliedern kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?
Es gibt in der Literatur die Idee, dass Hochbegabung immer einhergeht mit einer Art von hoher Empfindlichkeit für Umweltreize, aber auch für innere Reize, also für das eigene innere Empfinden. Und diese Empfindlichkeit bewirkt einerseits natürlich, dass man vielleicht ein tieferes Verständnis für die Umwelt und aber auch für das eigene innere Erleben entwickelt. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich verursachen, dass man sich in einem ständigen Stresszustand befindet und dieser Stresszustand sich dann wieder negativ auf die körperliche und auch psychische Gesundheit auswirkt.
Interessante Theorie. Aber leiden Hochintelligente tatsächlich generell häufiger an psychischen Störungen oder ist das bloß eine Eigenheit der Mitglieder von Mensa? Die Kognitionswissenschaftlerin Camille Williams von der Pariser Sorbonne-Universität hat Daten von 500.000 Menschen aller Intelligenzquotienten ausgewertet, die an der großen britischen Biobank-Studie teilgenommen haben.
Wir haben festgestellt, dass Menschen mit hohem IQ nicht häufiger an psychischen Erkrankungen leiden. Tatsächlich schützt hohe Intelligenz sogar vor einigen Störungen, speziell vor allgemeinen Ängsten und posttraumatischen Belastungsstörungen.
Wie kann es sein, dass Hochbegabte in ihrer riesigen Stichprobe weniger psychische Störungen haben, in zwei Studien mit Mensa-Mitgliedern aber mehr? Camille Williams hat dafür eine mögliche Erklärung, die auch Jonathan Fries für denkbar hält.
Wir haben es da mit einem sehr speziellen Typ von Hochintelligenten zu tun. Die meisten Hochintelligenten machen überhaupt keinen IQ-Test. Dieser Personenkreis dagegen ist sich seiner hohen Intelligenz bewusst. Und es sind Menschen, die außerdem beschlossen haben, Mensa beizutreten. Wer aber einen IQ-Test macht, tut es oft, weil ein Arzt es empfohlen hat, aufgrund irgendwelcher Probleme.
Das kann man sich so vorstellen. Ein Kind hat Schwierigkeiten in der Schule. Die Eltern glauben, das könnte an seiner hohen Intelligenz liegen und lassen es testen. Meistens entpuppt es sich nicht als hochintelligent, manchmal aber doch. Später tritt es vielleicht mit seiner hohen Intelligenz und seinen psychischen Problemen Mensa bei. Die meisten hochintelligenten Kinder hingegen haben keine Probleme, werden daher nicht getestet und landen später auch eher selten bei Mensa. Dadurch kann es so aussehen, als ob Hochintelligente öfter an psychischen Störungen litten, selbst wenn das in Wirklichkeit nur für eine größere Anzahl von Mensa-Mitgliedern gilt. Ein paar Risiken bringt Hochbegabung aber doch mit sich.
Highly intelligent individuals were more likely, twice as more likely to be myopic than the average.
Hochintelligente sind doppelt so häufig kurzsichtig wie der Durchschnitt.
Und das liegt nicht nur daran, dass sie seit ihrer Kindheit mehr lesen, was bekanntermaßen zu Kurzsichtigkeit führen kann. Camille Williams hat eine andere Erklärung.
Gestützt auf die Fachliteratur glauben wir, dass es genetische Zusammenhänge gibt. Das heißt, es gibt Genvarianten, die sowohl bei Kurzsichtigkeit als auch bei hoher Intelligenz eine Rolle spielen.
Bei den Hochintelligenten fanden sich auch mehr Allergien, etwa gegen bestimmte Nahrungsmittel und Hausstaubmilben. Die Gründe sind nicht klar.
Eine Erklärung könnte sein, dass Hochintelligente häufiger in städtischen Gegenden leben. Und wir wissen, dass dort mehr Menschen Allergien haben.
Beweisen ließ sich diese Erklärung aber nicht, da die Daten keine Auskunft darüber gaben, wo die Leute aufgewachsen waren. Und noch ein interessantes Detail fand sich in dem Datenschatz.
Wir haben untersucht, ob Hochintelligente eher dazu tendieren, mindestens einmal Cannabis zu probieren. Und das war der Fall. Aber als wir uns angesehen haben, ob sie Cannabis mindestens 100 Mal im Leben konsumiert haben, gab es keinen Unterschied mehr zwischen hoch- und durchschnittlich Intelligenten.
Kein Grund zur Besorgnis also. Die größere Offenheit für neue Erfahrungen von intelligenten Menschen scheint einfach relativ oft auch für Cannabis zu gelten. Vielleicht aus dem gleichen Grund haben sie auch öfter gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht als der Durchschnitt. Deswegen sind sie nicht unbedingt öfter homosexuell. Aber was ist mit Menschen, die nicht nur hochintelligent, sondern extrem intelligent sind? Treten bei denen vielleicht nicht nur ein paar Problemchen wie Kurzsichtigkeit häufiger auf, sondern tatsächlich psychische Störungen, sodass sie wirklich das Klischee vom verrückten Genie erfüllen? Schlägt also der Vorteil eines immer höheren IQ irgendwann ins Gegenteil um, sodass Höchstintelligente häufiger an Geisteskrankheiten leiden als Hochintelligente?
Also es gibt diese Studien, aber die Ergebnisse sind teilweise inkonsistent und da bräuchte es noch wesentlich mehr Forschung, um diese Hypothesen dann zu bestätigen. Also wir können momentan mit dem momentanen Stand der Wissenschaft noch nicht so viel drüber aussagen, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Das Problem ist, dass Höchstintelligente mit einem IQ von über 145 so selten vorkommen, dass in den Studien meist nicht genügend von ihnen versammelt sind. Camille Williams findet in ihrer riesigen Stichprobe jedenfalls nicht mehr psychische Störungen bei Höchstintelligenten. Auch sonst gibt sie Entwarnung.
Eltern sollten sich keine Sorgen machen, wenn ihre Kinder hochintelligent sind. Tatsächlich machen sie sich in der Regel extrem gut. Es gibt immer wieder Geschichten über Anpassungsschwierigkeiten und es gibt Widersprüche darüber, ob ein hoher IQ nun eine gute oder schlechte Sache sei. Aber Eltern sollten wissen, dass Hochintelligente im Allgemeinen sehr gut klarkommen, oft sogar besser als der Durchschnitt.
Im Schnitt bringen es Hochbegabte in der Schule weiter, sie sind erfolgreicher im Beruf und sie leben sogar länger. Nur eine Zeitmaschine, wie Dr. Brown sie erfunden hat, die hat bisher noch keiner gebaut.
Jochen Paulus, über die Frage, haben hoch- oder extrem intelligente Menschen eine größere Neigung zu psychischen Störungen oder anderen Besonderheiten? Gibt es Genies nur mit Ticks oder Verrücktheiten? Auch wenn die Antwort nicht so gut ins Filmklischee passt, sie lautet, nö, daran können wir sie nicht erkennen. Ist vermutlich besser so. WDR 5 Quarks ist hier. Wissenschaft für alle. I could write it off, babe. You could make it all okay. I could say you're wrong, you could walk away. Was it something she said? Maybe something he did. I could play along, look the other way. If there's something, baby, you should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, I can tell you that you're doing it wrong. There's a better way of letting it all go. 'Cause you've been running from the feeling too long. Should you let the girl know? Did she do you wrong? Need a lighter load? Were they holding you down? Was he yelling too loud? Did they break your heart back? Are you acting proud? If it's something, baby, you should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, tell you that you're doing it wrong. That simple, baby, you should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, I can tell you that you're doing it wrong.
from this feeling too long. Oh, so you wanna paint a picture of every little thing that I did wrong. Now you're thinking that you might take the high road, 'cause the road you're walking taking too long.
Das von Sir Woman, einer Künstlerin, die im Interview mal gesagt hat, dass sie eigentlich erst versteht, was sie fühlt, wenn sie einen Song darüber geschrieben hat und dass sie einfach tun muss, was sie tut, aber ihr lange gar nicht klar war, dass sie als Sängerin und Performerin wahrgenommen wird. Es spielte für sie einfach keine Rolle. Das vielleicht auch nochmal als Nachtrag zur Frage nach einer besonderen Begabung und Intelligenz. Für manche ist das schlicht alles kein Thema.
Heute stürzen wir uns auf etwas, das viel zu schlecht beleumundet ist.
Es ist die Kichererbse.
Eine wandelbare Hülsenfrucht beschäftigt alles in Butter.
Geht ja auf der Schiene mit Superfood, weil es proteinreich ist und mineralreich, Magnesium, Kalium, B-Vitamine und dann auch noch toll zur Darmflora.
Uwe Schulz und der WDR5-Genussexperte Helmut Gothe probieren nicht nur feinstes Hummus.
Ich finde allein den puren Geschmack dieser Kichererbse so großartig.
Hm? Hülsenfrüchte. Neues von der Kichererbse. Alles in Butter. Am Samstag um 14 Uhr. Im Radio, als Podcast und in Ihrer WDR5-App.
Hörfutter vom Feinsten. Auch jetzt und hier bei WDR5 Quarks der Wissenschaft. Wenn im E-Mail-Postfach eine E-Mail ankommt, die mich auffordert, einen Link zu öffnen, weil da angeblich ein Paket nicht zugestellt werden kann oder weil das Konto gesperrt ist oder Daten fehlen, dann wird das geübte Auge ja eh misstrauisch und entdeckt auch sofort ein paar Fehler, Tippfehler, komische Formulierungen. Man löscht das Ding und fertig. So, nun werden solche Phishing-Mails aber zunehmend von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT geschrieben. Und das macht die Sache ein bisschen komplizierter, lästiger vor allem. Warum? Das wird mein Digitalfachkollege Michael Stein jetzt erläutern. Herr Stein, das Problem ist doch vor allem, dass die Dinger, also Phishing-Mails und Co., immer schwieriger zu entlarven sind. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Zum einen, ja, die sehen einfach echt aus, was so die Farben angeht und Logos der Paketdienste und der Banken und so. Und natürlich die Texte, ne, die werden besser. Also man findet nicht mehr so viele Fehler. Und man findet immer häufiger eben auch so diesen psychologischen Druck. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Also da wartet ein Paket, da ist mein Konto nicht mehr zugänglich. Also ich muss jetzt schnell was tun und muss schnell handeln.
Aber was macht die künstliche Intelligenz daran nun noch schwieriger?
Also sie sorgt dafür, dass tatsächlich die Mails einfach, ja, wie soll ich sagen, glatter aussehen, dass weniger Fehler drin sind, dass sie noch authentischer aussehen. Also zum Beispiel können bei Systemen wie ChatGPT die Kriminellen einfach zum Beispiel den Text einfach in ihrer Muttersprache eingeben und dann wird deutscher Text so ausgegeben, wie wir wirklich sprechen oder wie wir wirklich schreiben. Das konnte man ja früher schon, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ja, fast auf den ersten Blick schon sehen, dass das da irgendwas nicht stimmt, dass da Rechtschreibfehler, schräge Formulierungen und so weiter vorkamen. Und das passte einfach dann nicht zu so einer geschäftsmäßigen E-Mail von einer Bank oder einem Paketdienst. Aber KI-Systeme wie zum Beispiel eben das viel zitierte ChatGPT erzeugen eben mittlerweile Texte, die kann man einfach von echten Texten und von menschengeschriebenen Texten echt nicht mehr unterscheiden.
Das heißt, jeder Depp kann jetzt im Grunde betrügen und zwar auch in allen Sprachen.
Ja, ganz genau. Also der Text muss nicht mal, der kann in jeder beliebigen Sprache eingegeben werden. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe den ChatGPT gebeten, schreibe eine E-Mail, in der ein Bankmitarbeiter einen Kunden bittet, seine Daten in der Datenbank der Bank zu vervollständigen. Mhm, also so ein Klassiker, ne? was man halt häufig also in so Phishing-Mails auch findet. Und dann kam das Ergebnis. Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir bemerkt haben, dass einige Ihrer Kundendaten in unserer Datenbank unvollständig sind. Um sicherzustellen, dass wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten und Ihre Interessen optimal schützen können, benötigen wir Ihre aktuellen Informationen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihre Daten und so weiter. Ne?
Also, echt klar, ich habe jetzt wirklich, die Interpunktion echt nicht gehört, aber wenn die auch noch stimmt, sehr glaubwürdig.
Genau, absolut. Ja, und solche Systeme können natürlich dann auch zum Beispiel ja auf ganz aktuelle Geschehnisse eingehen, zum Beispiel. Also man kann die können dann eben ganz aktuell reagieren. Schreibe bitte einen Spendenaufruf wegen der Situation XY, die gerade eben erst passiert ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder man kann bestimmen, dass ein Text emotional sein soll. Zum Beispiel schreibe eine E-Mail, die um finanzielle Hilfe bittet und verwende kindliche Sprache dabei zum Beispiel. Und ChatGPT kann eben dann nicht nur den, sondern ganz viele verschiedene Stile einfach täuschend echt machen und in diesen Stilen schreiben. Und die Betrüger müssten dann einfach nur noch einen Link anhängen, der dann zum Beispiel zu einer Betrugswebsite führt, wo ich dann unter Umständen meine Kontodaten eingeben soll und so weiter, wie wir das kennen. Und Betrüger können sie dann eben dort abfischen.
Mhm. Nur noch mal zur Erinnerung. Die Idee von ChatGPT war ja eigentlich, dass es dabei helfen soll, Wissen zu bündeln, Alltagsaufgaben zu übernehmen. Also grundsätzlich jetzt erstmal eine positive Idee. Kann man solche kriminellen Optionen nicht irgendwie abschalten oder von vornherein blockieren?
Ja, das könnte man. Das passiert auch zum Teil schon. Zum Beispiel kann man das System jetzt nicht nach konkreten Personen fragen. Das konnte man früher. Da hat man dann konkrete Informationen über bestimmte Personen bekommen. Da kriegt man jetzt, wenn man das versucht, eine ablehnende Antwort. Das heißt, da haben die Entwickler schon reagiert. Aber ein Unterschied, ob nun das Ganze ein realer Spendenaufruf oder einer, der eben ja mit krimineller Energie geschrieben oder benutzt werden soll, das ist einfach für so ein System wirklich sehr schwer erkennbar. So viel emotionale Intelligenz haben dann künstliche Intelligenzen eben noch nicht, muss man ja sagen. Und ChatGPT ist ja derzeit nur eine von vielen, also nur die bekannteste KI sozusagen, der bekannteste KI-Bot. Von Google gibt's noch was demnächst, Microsoft arbeitet auch dran und viele andere. Also da kommt noch viel. Das heißt, wer es auf kriminelle Taten anlegt, der wird irgendwie eine Möglichkeit finden, sich künstliche Intelligenz ja für seine Machenschaften auch zunutze zu machen.
Was empfehlen Sie? Wie kann man sich schützen?
Tja, ich würde jetzt gern den einen tollen Tipp geben, aber den gibt's einfach wirklich nicht, denn es ist wirklich sehr schwer geworden. Ja, genau. Nicht mal mehr Computersysteme können maschinell erzeugte Texte erkennen. Die Macher von ChatGPT haben tatsächlich ein Tool entwickelt, das künstliche Intelligenz Texte erkennen soll und ja, die mussten schließlich zugeben, das ist nur wenig erfolgreich. Also das heißt, wir müssen wieder viel mehr unseren gesunden Menschenverstand nutzen, also konkret ruhig bleiben, nicht impulsiv handeln, nicht irgendwie was tun, ohne nachzudenken, eben erstmal überlegen, bevor wir irgendwas tun oder zum Beispiel auf den Link klicken.
Genau, was man ja eben sowieso tun bzw. lassen sollte, ich habe Sie ja da sehr deutlich im Ohr, Herr Stein, nicht auf irgendwelche Links zu klicken, auch nicht, wenn er vermeintlich von meiner Bank kommt. Also.
So ist es. Dann würde ich ja vielleicht erstmal meinen Bankberater anrufen und nachfragen, ob da tatsächlich irgendwie so eine Aktion gerade läuft. Oder wenn ich keinen Bankberater, Beraterin habe, dann mich vielleicht einfach über die Bank-Web-Adresse einloggen, über die ich sonst auch mein Online-Banking mache. Und wenn ich da keine Aufforderung kriege, meine Daten neu einzugeben oder so, dann kann man nicht davon ausgehen, dass da die Mail, dass die eben auch nicht richtig war. Und auch bei einer Nachricht zum Beispiel von einem Paketdienst erstmal überlegen, erwarte ich denn eigentlich tatsächlich ein Paket? Und oft weiß man ja dann auch, mit welchem Paketdienst so eine bestellte Ware geliefert werden wird. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich ja zum Beispiel mal ins Kundenkonto des Online-Shops gucken und mich da einloggen und nachgucken, mit welchem Paketdienst wird denn das Paket kommen. Und da gibt's ja dann oft auch so eine Lieferverfolgung, da kann ich draufklicken und dann kriege ich meine echten Nachrichten dann. Ne?
Also skeptisch bleiben ist eigentlich so der große
Auf jeden Fall, ja. Okay. Auf jeden Fall.
Kam da noch was? Dann, Sie holt noch
Luft. Ja, also das, ich holte noch Luft. Also ich sag's einfach nochmal, niemals wirklich auf einen Link in so einer E-Mail klicken, ne? oder einer WhatsApp-Nachricht auch oder SMS klicken oder tippen. Das ist ja auf dem Smartphone noch viel schneller passiert und unter Umständen entsteht da noch viel mehr Schaden eben, sondern immer selber durch Eintippen der Internetadresse bei der Bank, beim Webshop oder beim Paketdienst eben einloggen und dann gucken, ob da irgendwas ist. Und im Zweifelsfall einfach mal abwarten, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Kein Paketdienst schickt jetzt irgendein Paket zurück, weil ich irgendeinen Link nicht angetippt habe oder so. Und gegen Phishing-Kriminelle, so ist es einfach, die dann auch noch KI-Hilfe haben, haben wir einfach leider immer schlechtere Karten. So ist, so bitter das ist.
Denn künstliche Intelligenz macht den Betrug natürlich auch intelligenter. Wie das aussehen kann, warum es schwer wird, zum Beispiel Phishing-Mails zu erkennen, hat Michael Stein erläutert. Dankeschön dafür.
Gerne.
WDR 5 Quarks ist hier. I pay my taxes, but I ain't got no room. The city is empty and the streets will be soon. I cannot lie, but it's so hard to be true. No need to worry, I'll be coming home soon. Don't know why. Some Jazz Ensemble Jazza Nova war das, zusammen mit Ben Westbeach. Summer keeps on passing me by. WDR 5 Quarks ist hier. Es macht einen Unterschied in den USA, ob jemand in Harvard war oder in Yale. Es ist durchaus entscheidend für die weitere Karriere, wo man studiert hat. Und die Elite-Unis haben ihren Preis. $84.500 ein Studienjahr in Yale, $104.000 ein Jahr in Stanford. Harvard liegt, meine ich, noch ein bisschen drüber. Was aktuell eine Top-Uni ist, das legt das Ranking-System eines einzigen Verlagshauses fest. Und dagegen gibt es nun Widerstand aus den Hochschulen, wie unser Korrespondent Sebastian Hesse berichtet.
Schon macht in akademischen Zirkeln der Begriff Revolte die Runde. Die medizinischen Fakultäten mehrerer Elite-Unis, darunter Stanford und Columbia, sind aus dem Ranking-System der US News and World Report ausgestiegen und damit dem Beispiel der Juristen in Yale, Harvard, Berkeley und einem Dutzend weiterer Hochschulen gefolgt. Professor Evan Mandery von der City University in New York ordnet das ein.
The dominant ranking system in the United States is run by a defunct magazine, US News and World Report. It doesn't exist.
Das dominierende Ranking-System in den USA betreibt seit 1983 das Verlagshaus der US News, die es als Magazin gar nicht mehr gibt, erklärt Mandery. Der Harvard-Absolvent geht in seinem Buch Poison Ivy, How Elite Colleges Divide Us, hart mit den Elite-Unis ins Gericht. Bei den Rankings geht es den meisten Hochschulen um Geld und nicht um Qualität von Forschung und Lehre.
Part of it is that the schools themselves promote these rankings. If Harvard and Yale and Princeton and Stanford were being honest,
die Unis selber preisen diese Rankings an. Wenn Harvard, Yale, Princeton und Stanford ehrlich wären, dann würden sie zugeben, dass sie sich von ihrer Platzierung vor allem Einnahmen versprechen. Die Rechtfertigung für höhere Studiengebühren, ein Zuwachs an zahlenden Studenten, großzügigere Zuwendungen wohlhabender ehemaliger, mehr Drittmittel.
Every factor that the US News rankings emphasizes are proxies for wealth.
Jedes Kriterium beim Ranking der US News ist eigentlich nur ein Platzhalterbegriff für Reichtum, die Finanzausstattung der Uni, das Verdienstniveau der Lehrenden. Aber das geben sie nicht zu. Sie behaupten dagegen, dass sie nur die Besten und Hellsten aufnehmen, weil sie die besten Unis der Welt sind.
But that's not what they say. The story that they promote is that they're letting in the best and the brightest and that they're the best universities in the world.
Gerade deswegen haben zunehmende Zweifel an Methodik und Aussagekraft der Rankings die Alarmglocken schrillen lassen. Auch den wetteifernden Hochschulen dämmerte, dass die Bewerter Finanzausstattung und Reputation wichtiger nehmen als die Qualität der Ausbildung und wie fragwürdig es ist, dass die Einstufung in Teilen auf Angaben basiert, die die Hochschulen selber einreichen. Dass sich das Rangsystem trotz der wachsenden Zahl an Aussteigern nur allmählich zersetzt, liegt laut Professor Evan Mandery in großen Teilen an den Absolventen.
It's the graduates of these colleges who don't want to see their ranking slip. They're the ones who have the greatest investment in the status quo.
Die wollen ihre Platzierung sichern, denn die erleichtert den Zugang zu besseren Jobs. Wie also den Konkurrenzkampf der Unis erhalten, aber fairer gestalten. In einem ersten Schritt wollen die Hochschulen, die aus dem Ranking-System ausgestiegen sind, Daten zu ihrem Lehrangebot, die Interessierten eine Evaluierung ermöglichen, online stellen. Langfristig soll womöglich ein Bewertungssystem für Hochschulen entstehen, das über eine rein numerische Rangfolge hinausgeht.
Immer mehr Elite-Unis in den USA wollen einen fairen Wettbewerb und nicht mehr das bisherige Ranking-System. Sebastian Hesse war das über die aktuellen Entwicklungen dort. Immer weniger Mietwohnungen werden öffentlich gefördert. Also der Bau dieser Mietwohnungen, das ist auch schon länger spürbar. Aber inzwischen ist der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau regelrecht eingebrochen. Wie verhält sich die Landespolitik dazu? Was ist da überhaupt im Hintergrund los? Den Fragen geht gleich der Westblick nach. Beate Kowalik übernimmt direkt nach WDR aktuell. Wir von Quarks sind für heute raus, aber wir sind natürlich trotzdem da. Wissenschaftsthemen gibt's jederzeit unter quarks.de zum Beispiel. Und unsere Radiosendung können Sie wie gewohnt nachhören. Dazu bitte wdr5.de ansteuern. Naja, und am Montag gibt's dann ja Neues von uns. Ich bin Maria Backer, bedanke mich sehr für alle offenen Ohren und fürs Dabeisein. Jetzt noch einen schönen restlichen Freitag und natürlich ein sehr freundliches Wochenende. Bis bald. Tschüss.
15 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christine Langner. Guten Tag. Wer die Grundsteuererklärung für seine Wohnung oder sein Haus nicht rechtzeitig abgegeben hat, muss erstmal nicht mit Strafen rechnen. Eine Sprecherin des NRW-Finanzministeriums sagte, dass keine Zwangsgelder verhängt werden sollen. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung ist in NRW Ende Januar abgelaufen. Kerstin Bonn, WDR aktuell. Wie viele Erklärungen fehlen denn noch?
Noch etwa 1,8 Millionen. Das sind laut Oberfinanzdirektion NRW knapp 30% aller fälligen Grundsteuererklärungen. Ein Grund dafür ist laut dem Vermieterverein Haus und Grund, dass die Formulare zu kompliziert waren. Deshalb wurde die Abgabefrist auch schon einmal verlängert. Rein rechtlich dürften die Finanzämter jetzt Zwangsgelder verhängen für alle, die noch immer nichts abgegeben haben. Das könnten bis zu 25.000 Euro sein. Aber stattdessen sollen die Immobilienbesitzer erstmal per Post an die Grundsteuererklärung erinnert werden, und zwar erst nach Karneval. Wenn dann noch immer nichts kommt, sollen die Finanzämter die Besteuerungsgrundlagen schätzen.
Im Korruptionsskandal um das EU-Parlament ist ein weiterer Abgeordneter festgenommen worden, der Belgier Marc Tarabella von der Sozialdemokratischen Partei. Die Polizei hat ihn in Brüssel befragt. Ob er in Untersuchungshaft kommt, steht noch nicht fest. Tarabella bestreitet die Vorwürfe. Stefan Überbach, WDR Brüssel.
Die Justizbehörden in Brüssel haben Marc Tarabella schon seit einiger Zeit im Visier. Gegen ihn wird im Rahmen der als Qatargate bekannt gewordenen Korruptionsaffäre ermittelt. Am Morgen hatte die Polizei mehrere Büros im Rathaus der Kleinstadt Antizne durchsucht, in der Tarabella Bürgermeister ist, sowie seinen Safe bei einer Bank in Lüttich. In dem Skandal geht es um den Verdacht der Korruption, der Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Katar und Marokko sollen versucht haben, mit Schmiergeldern und teuren Geschenken Einfluss auf die Politik des Europaparlaments zu nehmen, was beide Länder allerdings bestreiten.
Weitere Meldungen im Überblick. Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post sind vorerst gescheitert. Nach 3 Tagen Verhandlungen gab es kein Ergebnis. Verdi hat das Angebot der Post abgelehnt. Das bedeutet, es geht in eine nächste Runde. Verdi will nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten. In Nordrhein-Westfalen ist der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau eingebrochen. Nach Angaben von Bauministerin Scharrenbach wurden im vergangenen Jahr Fördermittel für rund 4.000 neue Wohnungen bewilligt. Das war fast ein Viertel weniger als im Jahr davor. Als Gründe für den Rückgang nannte Scharrenbach unter anderem Inflation, Handwerkermangel und steigende Kreditzinsen. Bei der Biathlon-WM in Oberhof hat Denise Hermann-Wick die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 34-Jährige aus Bayern schaffte 0 Fehler beim Schießen und lief außerdem am schnellsten. Platz 2 ging an die Schwedin Hanna Öberg vor ihrer Landsfrau Lynn Persson.
WDR aktuell aus der Region.
Ein 17-jähriger Schüler aus Essen ist vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er in eine Therapieeinrichtung. Der Jugendliche hatte einen Terroranschlag an seiner Schule, dem Don Bosco-Gymnasium in Essen, geplant. Martin Höke, WDR Düsseldorf.
An der Schuld des Schülers bestand für die Richter kein Zweifel. Er hatte mit dem Anschlagsplan geprahlt, ihn gestanden und bereut. Demnach wollte er am 13. Mai 2022 an dem Essener Gymnasium ein rechtsextremistisch motiviertes Blutbad unter Lehrern und Schülern anrichten. Die Polizei konnte ihn nach dem Hinweis eines Mitschülers am Tag zuvor festnehmen. Sein Verteidiger erklärte nur, der 17-jährige Einzelgänger sei zu Corona-Zeiten weiter isoliert worden und habe sich im Internet radikalisiert.
Das war WDR aktuell. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Abend bleibt es trocken bei 2 bis 7 Grad. Morgen hat dann nur das Rheinland Chancen auf Sonne. Sonst halten sich dichte Wolken und es kann Sprühregen geben. In Siegen morgen bis 6 Grad. Warendorf kommt auf 8 und Lünen auf 9 Grad. Die Zeit 17.04 Uhr. WDR 5 mit den längeren Staus. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck, Ellinghorst und Dreieck, Bottrop. 20 Minuten dauert's länger, 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A31 Gronau Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck und Dreieck Bottrop, 1/2 Stunde länger. Da gab's einen Unfall in der Baustelle, 3 Kilometer Stau. Die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist zwischen Dissen, Bad Rothenfelde und Dissen Süd wegen Bergungsarbeiten gesperrt. 6 Kilometer Stau. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord. 1/2 Stunde länger. 3 Kilometer Stau vor der Sperrung. Und auch die Ausweichstrecken sind da überlastet. Und noch die A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf ist zwischen Erkelenz Ost und Dreieck Mönchengladbach-Wandlow nach einem Unfall mit mehreren Pkw gesperrt. 5 Kilometer Stau.
WDR 5. Westblick, das Landesmagazin. Mit Beate Kowalik.
Schönen guten Tag zusammen. Heute ist es dem ISA-Team aus Duisburg gelungen, die 40-jährige Frau in der Türkei nach mehr als 100 Stunden aus den Trümmern zu retten. Ein schöner, kurzer Moment im Erdbebengebiet. Auch hier in NRW wird gebetet, getrauert und geholfen, wie Sie gleich hören werden. Wir reden aber auch darüber, warum hier bei uns im Land immer weniger Mietwohnungen öffentlich gefördert werden. Denn
Wohnen ist soziale Daseinsvorsorge. Und in dem Maße, wie wir als Landesregierung die Weichen stellen können, tun wir das.
Das sagt Ina Scharrenbach, Landesbauministerin dieses Landes. Und damit starten wir in den Westblick in Ihr Landesmagazin auf WDR 5. Wir wissen schon länger, dass immer weniger Mietwohnungen öffentlich gefördert werden. Aber im vergangenen Jahr, da gab es da einen richtig starken Einbruch. Dabei ist gerade in den Großstädten ja die Wohnungslage sehr angespannt, wie wir ja schon häufiger hier im Westblick berichtet haben. Und besonders hart trifft das die Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein. Mit dem haben sie ja ein Anrecht auf eine öffentlich geförderte Wohnung. Aber von denen gibt es immer weniger, viel zu wenig, als eigentlich notwendig wären. Nadja Baschek, Sie haben heute sich damit befasst, was Ina Scharrenbach als Landesbauministerin hier gesagt hat. Die Zahlen sind veröffentlicht worden. Und man kann ganz klar sagen, die sehen eigentlich sehr erschreckend aus.
Ja, also im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl neuer geförderter Wohnungen eingebrochen. Es sind fast 24% weniger Wohnungen gebaut worden. Das hat Bauministerin Ina Scharrenbach eben heute mitgeteilt. Das hat verschiedene Gründe, die wir auch ja, eigentlich alle aus unserem Alltag kennen. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Die Inflation zum Beispiel, der Handwerkermangel und gestiegene Baukosten. Also die sind um 17% im letzten Jahr gestiegen. Das ist, glaube ich, schon eine ordentliche Menge. Und das macht es für Wohnungsbauunternehmen deutlich unattraktiver, da jetzt zu investieren, obwohl die Fördermittel da sind und auch der Bedarf. Denn etwa jeder Zweite in der Bevölkerung, also so Schätzungen zufolge, hätte eigentlich Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein.
Sie haben gerade die Fördermittel angesprochen. Über welche Summe reden wir da?
Also das Land stellt in der gesamten Legislaturperiode 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Und im vergangenen Jahr waren das jetzt eben 1,1 Milliarden, die da investiert worden sind. So viel wie sonst nur einmal in der Geschichte des Landes, sagte Frau Scharrenbach heute. Insgesamt ist die Zahl öffentlich geförderter Wohnungen gestiegen. Das ist jetzt aber ein bisschen verwirrend, denn es sind eben nur zum Teil neue Wohnungen. Mhm. Ein großer Teil ist bereits im Bestand. Und da gab es jetzt einfach viele Modernisierungen. Dieser Trend wird sich auch im laufenden Jahr so fortsetzen. Das ist mit Blick auf die Klimaziele eine wichtige Entwicklung, aber eben nicht alles, meint Hans-Joachim Witzke vom Mieterbund NRW.
Was natürlich fehlt, sind Wohnungen. Und wenn wir eine Entspannung bei den ständig steigenden Mietpreisen hinbekommen wollen, dann braucht es mehr Wohnraum.
Ja, und um die zu bauen, müssten die Unternehmen aber mehr investieren. Und hier schließt sich wieder der Kreis, denn die Baukosten sind ja gerade so hoch.
Das heißt, da ist die Politik gefragt, insbesondere würde ich sagen, die Landesregierung. Was kann, was muss sie tun?
Also sie könnte das zum Beispiel über Förderrichtlinien regeln. Die werden jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht. Und dann können sich die Unternehmen eben damit mal wieder auseinandersetzen, befassen. Jetzt fordert der Verband Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen, dass über bedarfsgerechte Förderung eben diese hohen Baukosten abgefangen werden sollten, damit die Unternehmen wieder einen Anreiz haben zu bauen, denn die können sich das einfach nicht mehr leisten, auch weil andere Förderprogramme, etwa die EEG-Umlage vom Bund, weggefallen sind. Also haben die jetzt einige Projekte einfach auf Eis gelegt. Ja, und da fallen dann eben auch so Genossenschaften und andere Gesellschaften runter, die sich in der Regel für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Genau darum geht es ja, ne? Dass Menschen, die verhältnismäßig weniger Geld haben, einen Wohnberechtigungsschein haben, ihren Anspruch letztlich auch geltend machen können.
Jetzt ist NRW ja ein ziemlich großes Land. Wenn wir da mal in die einzelnen Bereiche gucken, in die einzelnen Länder gucken, ist das überall gleich oder ist das gerade in den Großstädten eine ja, sehr schwierige Situation.
Also ich würde sagen, in den Großstädten ist es immer ein Thema auf jeden Fall. Interessant finde ich aber auch, dass nicht in allen Kommunen in NRW von einem Rückgang öffentlich geförderter Wohnungen gesprochen werden kann, auch wenn dieser Trend insgesamt da ist.
Wir haben es sogar geschafft, dass in einzelnen Städten mit besonders hohen Bedarfen der Rückgang sogar umgekehrt werden konnte. Also beispielsweise in Bonn, Münster und Paderborn sind die Bestände preisgebundener Mietwohnungen im Jahr 2021 wieder leicht angewachsen.
Ja, und im vergangenen Jahr ist hier noch als Beispiel Köln zu nennen, wo der Wohnungsmarkt ja total nachgefragt ist derzeit. Da sind rund 8% mehr Wohneinheiten